Hier ist eine Halbzeit mit der Nachsorge des DFB-Pokals. Ossi drückt sich rum bei der Spielmacherkonferenz in Köln, war beim DFB, beim DFB Media Day. Es gibt spannende Eindrücke, was sich im Mediencenter in Katar bei der Fußballweltmeisterschaft tun wird. Wir blicken voraus auf das kommende Wochenende und auch sonst. Oh ja, und Hall of Fame-Wahl war. Und wer, bitte wer, sitzt da im Komitee? Mama Piep.
Piep.
Heiko Ostendorp, besser geht's nicht.
Werbung.
Ossi, ich habe mich in meiner Schulzeit und auch unmittelbar danach eigentlich immer geärgert, dass ich als dritte Fremdsprache Latein genommen habe. Also es war damals eigentlich die zweite Fremdsprache, siebte Klasse, neunte Klasse war Französisch und habe mich dann mit dem Latinum quasi unehrenhaft rausgenommen und habe auf das große Latinum verzichtet. Ich hätte mir damals gewünscht, Spanisch zu lernen. Wirklich wahr. Und denkst mir bis zum heutigen Tage, das Lateinische hat mir insofern weitergeholfen, dass ich so Spanisch und Italienisch, so wenn ich bei internationalen Sportpresse lese, so ungefähr weiß, in welche Richtung es gehen könnte, aber en Detail leider keine Ahnung habe. Und wenn ich einfach so einen Text bekomme, habe ich überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, wirklich Spanisch nochmal anzugehen als neue Sprache. Und bin jetzt auf Bubble gestoßen. Also du guckst natürlich, wer kann dir behilflich sein, ja. Was kannst du auf Reisen auch so zwischendurch mal machen, wenn so Reiserouten gewisse Längen haben. Und da kommst du ja früher oder später an Bubble nicht vorbei. Das und ist deshalb so. Werde ich mir Spanisch sehr wahrscheinlich, das geht ja bei mir relativ schnell, in den nächsten zwei Wochen draufpacken. Ne? Nein, aber versuche so nach und nach dieser Sprache Herr zu werden.
Ja, das Schöne ist, Bubble ist wirklich eine tolle App oder auch über die Desktop-Version natürlich kann sie genutzt werden. Mit einem Bubble-Abo erhältst du Zugang zu Sprachkursen, Lektionen und weiteren interaktiven Lerninhalten, die von muttersprachlichen Expertinnen erstellt werden. Es stehen verschiedene Abo-Modelle zur Verfügung, die Zugang zu einer oder allen 14 Lernsprachen, 14 Sprachen, Wolf, wenn du die alle draufgezogen hast, dann komme ich nochmal auf dich zurück, anbieten. Die Sprach- und Zusatzkurse sind individuell auf Erstsprache des Lernenden sowie verschiedene Lernziele für den Beruf, also in dem Fall bei uns auch, für Journalisten ausgerichtet und für jedes Sprachlevel von Anfänger bis fortgeschritten verfügbar, sodass jeder Lernende einen individuellen Weg zum Sprachenlernen finden kann. Das ist wirklich eine klasse Sache. Und das Coole für unsere Hörerinnen und Hörer ist, mit dem Code Halbzeit, H-A-L-B-Z-E-I-T, Halbzeit, wie eine Halbzeit mit, zahlen Hörerinnen und Hörer für 6 Monate und erhalten zusätzlich weitere 6 Monate ihres neuen Bubble-Abos geschenkt. Also du bekommst ein ganzes Jahr, zahlst nur ein halbes. Infos und Codes einlösen auf bubble.com/audio. Bubble übrigens ganz wichtig, wie der Fußballtrainer, also bubble.com/audio. Der Code ist bis zum 30. November noch gültig und ich sag mal so, viel Spaß damit.
Ja, demnächst machen wir dann eine Halbzeit mit auf Spanisch. Ich freue mich, besser geht nicht.
Werbung Ende.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorf.
Halli, hallo, hallöle. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast ihres eures Vertrauens. Ich entschuldige mich im Vorfeld dafür, wenn es bei mir ein wenig hallen sollte. Ich werde mich dazu später noch genau äußern. Ich möchte aber erstmal jemanden reinholen,
hallo,
auf den ihr alle wartet. Da ist er schon.
Hallo. Ja, ich halle nicht.
Du hallst nicht? Ich halle sehr.
Bisschen. Aber ich hoffe, klar, wenn du im Kirchenschiff sitzt, darfst du dich nicht wundern.
Im Kirchenschiff ist richtig. Ich sitze in der Flora in Köln. Ja. Tatsächlich gerade während der Spielmacherkonferenz.
Okay. Was ist da? Wer macht das Spiel da?
Also das Spiel, was gerade gemacht wurde, das letzte Spiel, was ich gesehen habe, war eine Diskussion über die Entwicklung des Transfermarkts mit dem deinem geschätzten Kollegen Florian Plettenberg von Sky, ja, und unserem alten geschätzten, unser aller geschätzten alten Kollegen Rollo Fuhrmann.
Ja.
Ja, war jetzt so, ich würde sagen...
Spannend, interessant. Ja,
unterhaltsam,
ja.
Manchmal ein bisschen am Thema vorbei.
Ja, aber das ist ja, wenn du Rollo auf der Platte hast, dann geht's auch schon mal, wird auch schon mal abgeschweift.
Genau. Also es war
Surfbrett.
Surfbrett ist nicht vorgekommen, sein Buch ist kurz vorgekommen.
Buggy, dein Buch,
seine
ja.
WG. Unser ja. WG. Und danach hatte ich noch einen sehr interessanten Talk hier bei der Spielmacherkonferenz tatsächlich mit einem, von dem ich dich lieb grüßen soll.
Na?
Jetzt wirst du überrascht sein, Manuel Baum.
Ah ja.
Ja. Mit dem stand ich ganz nett zusammen und der hat mir tatsächlich ein paar richtig spannende Sachen mit Blick auf die WM erzählt. Der macht ja da auch dieses Format, das Taktikformat für euch, für Magenta,
ja,
glaube ich.
Ne? Ja.
Mhm. Und unter anderem ging es jetzt zuletzt um Laufwege von Schiedsrichtern und wie man die sich als Trainer zunutze machen kann. Und da hat er gerade ein Video gezeigt, wo ich mit staunendem Mund davor saß und
ja,
mit offenem Mund staunte, wollte ich sagen.
Ein staunender Mund gefällt mir aber auch
mit
gut.
Mit staunendem Mund, genau.
Ja.
Also wirklich witzig. Also der war, ich glaube, der Schiedsrichter war Siebert in der kurzen Sequenz, die er mir da gezeigt hat. Und der stand halt eigentlich immer im Weg. Aus Sicht der spielführenden Mannschaft.
Ja.
Und der Baum hat erzählt, wie er das seinen Spielern wie die sich das sozusagen zu Nutzen machen können, weil er denen gesagt hat, lauft parallel sozusagen hinter dem Schiedsrichter, weil kommt der Gegenspieler nicht hin.
Ja.
Also es klingt jetzt total bescheuert, aber es war richtig, richtig interessant.
Mhm.
Das war ein Talk, den ich gerade noch hier hatte. Und ja, ansonsten mache ich jetzt hier halt den Podcast und dafür brauche ich einen Raum.
Ja.
Haben sie gesagt, so nach der Beichte kann der Ostendorp gleich da bleiben und dann den Podcast aufnehmen.
Sehr schön.
Du warst gestern in meiner zweiten Heimat, Hannover.
Ja, wir haben uns fast gesehen.
Genau, wir haben uns abgeklatscht.
Ja.
Ich erzähle gleich noch, was ich gemacht habe. Erzähl du vielleicht erstmal, wie es in Hannover war.
Es ist immer schön in Hannover und ich war ja wirklich lange nicht mehr dort im Stadion. Also ich war ja im Sommer beim Grillen da und hab da die Stadt genossen. Ich mag Hannover sehr, entsprechend, aber ich war halt lange nicht mehr im 96-Stadion und habe mich auch gewundert, dass sie nicht mehr ABD-Arena
heißt. Niedersachsen-Stadion.
Ja, im Niedersachsen-Stadion. Das ist einfach eine tolle Atmosphäre dort. Es waren 49.000. Absolut. 49.000, ausverkauftes Haus, 18 Uhr in der Abendsonne und es wird dann relativ schnell auch frostig. Das hat Spaß gemacht und das Spiel selbst war gut und Hannover war nicht weit weg.
Das habe ich das so, ich habe leider nicht so sehen können.
Ein bisschen der Punch gefehlt.
Ja, ja.
Ne? So,
Kobel,
so,
oder?
So im Abschluss und Kobel überragend gehalten.
Ich habe nur einen Kommentar von Emre Can irgendwo gesehen, der sagte, wir können es kurz machen. Der einzige Grund, warum wir heute gewonnen haben, war Gregor Kobel.
Ja, das hat er bei uns Pascal so gesagt. Ja.
Genau. Und da muss ich sagen, das sagt ja auch schon viel aus. Und jetzt kommen wir natürlich über das Spiel auch zu einem der großen Themen der letzten Tage, war natürlich die erneute Verbalattacke von Mats Hummels in Richtung Mannschaft, Mitspieler, werdet ihr wahrscheinlich gestern auch thematisiert haben, nehme ich an.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir Hummels im O-Ton hatten gestern. Also ich habe zumindest nichts gehört und nichts gelesen, auch im Nachgang.
Wie siehst du das Thema grundsätzlich? Ich meine, wir haben BVB ja immer wieder mal behandelt in diesem Podcast, sowohl positiv wie auch negativ, weil es halt diese Achterbahntruppe nach wie vor irgendwie ist, gefühlt in den letzten 5 Jahren. Und jetzt hat Hummels da zweimal ziemlich einen rausgehauen, sagen wir mal nach den Spielen. Hat sich explizit aber auch nicht ausgenommen, finde ich, muss man dazu sagen.
Ja.
Dennoch kommt es natürlich, und da gebe ich vielen recht, die ihn dafür auch kritisiert haben, ist das natürlich ein Thema, was in der Kabine und an der Mannschaft nicht spurlos vorübergeht, wenn er immer wieder den Finger in die Wunde drückt. Und
Öffentlich. Das ist ja das Diskutable. Also, dass du intern Kritik äußerst oder kritisch miteinander umgehst, das sollte so sein bei einem Bundesliga-Spitzenteam. Inwieweit man das öffentlich machen muss, da kann man drüber diskutieren und darüber wird auch diskutiert. Ich finde, grundsätzlich ist ja Mats Hummels auch deshalb geholt worden, weil er eben ein kritischer Geist ist und in der Lage ist, das auch rhetorisch vernünftig zu verpacken, so eine Kritik. Das ist halt letztlich ein schmaler Grat. Weil ich habe jetzt bei den Kollegen der Bild habe ich schon gelesen, da kommt jetzt wieder der Motzki-Status, ja. dass sich das nicht irgendwie verselbstständigt. Also so inflationär sollte man damit nicht umgehen. Vielleicht auch deshalb hat er gestern sich dann nicht zur Sache geäußert oder nicht zum Thema geäußert und nicht zum Spiel geäußert. Ich fand das völlig okay, muss ich sagen. Also sowohl stilistisch, auch in der Art und in der Form. Also warum nicht?
So, ich kann soll ich aber dir sagen, auch, was ich entscheidend finde bei so einem Ding ist, also A natürlich, dass du dich selber nicht ausnimmst und wenn es geht, selber vielleicht auch deine Leistung bringst. Das würde ich sagen, würde ich bei Mats Hummels jetzt in dieser Saison mal unterschreiben. Ist sicherlich einer der konstantesten. Du hast es schon gesagt, unter anderem ist er deshalb geholt worden, ist Führungsspieler, Nationalspieler, muss Kritik äußern dürfen, finde ich auch.
Ja.
Und was ich in dem Fall fand, und da war ich in der Vergangenheit nicht immer d'accord mit ihm, diesmal hat er inhaltlich halt zu 100% recht gehabt. Also aus meiner Sicht, wir spielen hier zu viel Hackespitze 1, 2, 3 und wenn das dann nicht auf Social Media zu sehen ist, dann haben die Jungs keinen Bock drauf und so.
Ja, aber das ist schon eine Spitze. Also das ist wirklich schon arg überspitzt und das war ja auch, wenn er keinen.
Was der BVB hat.
Ja, auch wenn er keinen Namen genannt hat, war es arg personalisiert. Also es ging schon in Richtung Adeyemi.
Ja.
Nochmal, das ist ein schmaler Grat. Ich glaube, dass man das mal machen kann, dass es aber also nicht zur Regel werden sollte, idealerweise.
Weil es sich sonst abnutzt oder weil dir sonst der Adeyemi und seine Gang.
Ja, klar. Also ansonsten hast du halt einen wahnsinnige Unruhe in der Kabine. Und das ist dann eher kontraproduktiv. Also Kritik ist ja in allererster Linie oder sollte in allererster Linie produktiv sein. Also jetzt nicht auf Kosten von einem. Deshalb muss er sich dem vielleicht mal im 1:1 holen. Terzic macht das mit Sicherheit auch. Und da muss dann mal sagen, Spezi, so geht's nicht.
Für Terzic ist es ja...
Für die komplette ja Truppe, die komplette Truppe hat ja jetzt bei Union einfach nicht gut gespielt. Ja, und das war ja, und dieses Gegentor, wo dann Kobel auch noch über den Ball tritt oder unterm Ball durchtritt oder so, den halt nicht richtig erwischt, das ist ja dann, steht ja dann am Ende einer Kette. Ne? Und Union Berlin ist einfach eine geile Mannschaft. Also die sind einfach gut.
Die Betonung liegt nicht auf geil, sondern auf Mannschaft in den Zusammenhang.
Ja, nein, die wissen halt alle genau, was sie tun und was sie tun müssen, um das entsprechende Ergebnis zu erreichen. Und sind aber auch in der Lage, die müssen gar nicht unbedingt früh treffen. Die machen auch 80 Minuten lang ihr Ding und warten, bis einer einen Fehler macht von den anderen. Und machen selbst so gut wie keine. Und deshalb ist es so brutal eklig, gegen die zu spielen.
Und gestern war es ja beim BVB jetzt offensichtlich, wie gesagt, ich habe nichts gesehen, daher frage ich dich, der das Spiel 90 Minuten gesehen hat, nicht viel besser gewesen sein.
Naja, es war schon besser, weil sie halt ihre Chancen genutzt haben. Und es gab auch einige Hacke-Spitze-Szenen, die dann auch zu gefährlichen Situationen führten. Also das brauchen die ja auch, davon lebt ja auch die Mannschaft. Also von der Spielfreude leben ja auch die Charaktere. Ja, aber es geht ja um den
richtigen Zeitpunkt.
Das hat richtig, es geht um den richtigen Zeitpunkt. Oder die Dinger müssen halt sitzen, dann ist der Zeitpunkt egal. Ja,
also ja, wo du es machst auch, ne? Wann du es machst, wo du es machst auf dem Platz, genau.
Letztlich kannst du das Ding haken und kannst sagen, weitergekommen, Achtelfinale erreicht, alles gut. Und dann guckst du drauf und sagst, naja, Also das ist der rote Faden, zieht sich auch durch dieses Spiel. Und du hast auch recht damit.
Ja, genau.
Und, also es wurden ja wieder die gleichen Fragen gestellt. Es ging ja wieder in die gleiche Stoßrichtung.
Aber es
und es hat sich ja wahrhaftig dann auch keiner hinterher hingestellt und hat gesagt, Gratulation zum Achtelfinale. Sondern es ging ja sofort wieder die Murmeltier-Diskussion los.
Ja, ich sag, Werder oder Gladbach oder auch Leverkusen, Köln, die sich schon verabschiedet haben, die hätten das schmutzige 2-0 wahrscheinlich gerne genommen.
Super. Ja. Also das ist eine Diskussion, die wir gerne führen würden.
Ja, aber es ist trotzdem, es bleibt eine gefährliche Situation in Dortmund.
Total gefährlich. Also kann mit jedem Spiel wieder auseinanderbrechen.
Ja.
Ist auch. Und ich meine, du machst ja im Vorfeld, machst du dir ja 2-3 Gedanken, wenn du in so ein Spiel gehst. Und überlegst dir dann, was passiert eigentlich, wenn die das Spiel verlieren? Also wenn die gegen Hannover rausgehen, weil die Parallelen, die es gab, gerade zum Pauli-Spiel, die waren ja mehr als auffällig.
Du meinst letztes Jahr?
Letztes Jahr, ja. Mhm. Du hast einen ambitionierten Zweitligisten, du hast einen Bundesligisten, der noch so ein bisschen auf der Suche nach der inneren Mitte ist, ohne ein bisschen, der auf der Suche nach der inneren Mitte ist, der ein Stück weit weg ist, davon die Welle zu erwischen, die sie ja auch einfach brauchen. Die müssen sich alles hart erarbeiten und alles hart erkämpfen. Und insofern gehst du raus und sagst, nein, im Vergleich zum Vorjahr haben sie es diesmal gewonnen. So kann man es ja auch sehen. Aber es ist halt, die Stimmung in Dortmund, auch innerhalb der Mannschaft, ist kritisch.
Angespannt, ja.
Ja.
Ja. Ja, und kritisch und gefährlich
und
so, die Zündschnur guckt schon raus, so, ne? Und die kann jederzeit, hast du das Gefühl, kann das Ding explodieren.
Ja.
So, das ist so. Und für Terzic finde ich auch gerade so mit dieser Hummels-Diskussion auch eine gefährliche Sache, wo er, finde ich, sich auch positionieren muss.
Darf ich mal ein Wort zu Terzic sagen?
Ja.
Also für ihn ist es ja eine Wahnsinnsdiskussion, ne?
Ja.
Also das ist auch eine unglaubliche Zeit. Also der hat jetzt gerade frisch seinen Vater verloren.
Ja.
Und ich habe den Eindruck, dass man ihm genau einen Tag gegeben hat, um das in irgendeiner Form zu betrauern.
Ja, schlimm genug.
Und dann holt ihn der Zeitplan ein und er muss hier weltliche Diskussionen führen. Die er führen muss als Übungsleiter, die aber so weit weg sind von dem, was ihn wirklich beschäftigt, also wo es jetzt um Trauerarbeit geht, sehr wahrscheinlich, also ohne ihn jetzt wirklich nah zu kennen, das ist schon auch ein Stück weit pervers, ne?
Ja.
Also das ist das Einzige, was ich eigentlich dazu sagen will. Also das ist schon echt eine Herausforderung. Stellen muss.
Es ist schwierig, ne? Weil
und dann können die Leute kommen und kann sagen, naja, aber der verdient genug Geld, aber sein Vater ist verstorben, ne? Also,
ja.
Und dann muss er sagen, dann muss er sich halt rausnehmen, natürlich, aber es ist ja sein Beruf, er muss ja in irgendeiner Form dann auch seinem Beruf nachgehen und da ein Stück weit funktionieren.
Ja, in einem anderen Job kriegst du vielleicht die Möglichkeit, ne, dich da ein paar Tage rauszunehmen.
Deshalb, was Terzic betrifft, von meiner Seite aus einfach maximaler Respekt für die Art und Weise, wie er durch diese Zeit jetzt geht.
Ja, aber genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, finde ich, ist es ja noch schwieriger, solche, die du dann wahrscheinlich als absurd empfindest, absurde Diskussionen zu führen, ne? In einer Zeit, wo du mit deinem Kopf eigentlich komplett woanders
bist,
vermutlich, ja. Dann lass uns das Thema BVB auch haken. Ich habe gestern, und das will ich dir nicht verheimlichen, Wolf, ich habe erstens noch exklusive News für dich, exklusiv,
ja.
Die dich sehr freuen werden, da bin ich ziemlich überzeugt.
Ja.
Und zweitens muss ich ein bisschen angeben.
Ja.
Mache ich ja gerne, wie du weißt. Ich bin der Einzige.
Gib erstmal an.
Mit beiden Händen auf die eigene Schulter klopfen
kann. Ja.
So. Ich war gestern beim DFB. Wir hatten gestern Media Day mit Vorbereitung auf Katar. Und der DFB hat sich tatsächlich, du weißt, ich bin da sonst sehr, sehr, sehr kritisch, was so die auch viele Abläufe und sonstige Veranstaltungen beim DFB betrifft. Aber gestern haben sie sich mal ein bisschen was einfallen lassen.
Also, ja, gab es katarische Spezialitäten?
Nein.
Im Flying Buffet?
Nein, die gab es tatsächlich nicht. Es gab auch kein Scheichkostüm. Aber die hatten eine Einladung rausgeschickt, wie sie sonst quasi die Nationalspieler bekommen. Also du kriegst halt wirklich so einen Zettel, haben wir, oder eine Mail gekriegt, wo halt dann draufsteht, Ablaufplan, ne, was du anzuziehen hast, wann Ankunftszeit ist, wer vom DFB, so.
Ja.
Also eine Einladung in Form einer Nationalmannschaftseinladung. Und wir kamen dann da am Campus an, also die 20, 30 Journalisten, die halt zu diesem Media Day mit Vorbereitung auf die WM eingeladen waren, und dann spielte sich das halt in der Kabine ab. Da gab es eine kurze Ansprache von Oliver Bierhoff. Dabei wurden halt diese Riegel von Anton Schmaus da gereicht, die Spieler halt auch essen.
Ja.
Und dann gab es ein Training mit Jan-Ingvar Carlsen Bracker, neurozentriertes Training. Wir haben danach mit der U19 Damen Nationalmannschaft Freischusstraining gemacht mit diesem Trackman.
Ja.
Also dieses Teil, was aus dem Golfsport kommt, was die ja seit etwas längerer Zeit, seit Flick da ist, glaube ich, nutzen, auch für ihre Standards. Es war echt cool. Die haben echt viele Einblicke gegeben, auch mit Sachen, die für uns, glaube ich, mit Blick auf die WM echt spannend sind. Unter anderem halt diese Standards, die der DFB jetzt in den Fokus gerückt hat, auch im Rahmen der WM-Vorbereitung. Und da durften wir uns halt auch mal probieren an diesem Trackman. Und es geht am Ende darum, dass du die Freischüsse so schießt, dass sie diesen Topspin bekommen, weißt du? Also, dass sie fallen. Dass sie quasi im bestmöglichen Fall 3 Meter über die Mauer fliegen und danach wie ein Stein.
Tot vom Himmel in Winkel fallen.
Ja, ja. Ganz genau. Und um diese Schusstechnik hinzukriegen, musst du ja deinen Fuß so ein bisschen versuchen, wie ein Golfschläger zu halten.
Du musst unterheben.
Exakt.
Ja.
Genau, und das wird dann auch gemessen an halt dieses Trackmans, kannst du halt den Spin sehen, den du ausgelöst hast, ob der in die richtige oder falsche Richtung geht. Also du kannst ja auch Sidespin haben, und dann gibt's da so einen Wert. Es ist jetzt relativ kompliziert zu erklären, wenn du es nicht gesehen hast. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer hat den Preis für den schönsten Freischuss bekommen? Danke. Das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo ich meine Karriere beenden wollte.
Absolut. Und sollte. Soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist.
Ja. Ich habe allerdings, das muss ich auch dazu zugeben, ich hatte nicht den Freischuss mit dem bestmöglichen Topspin und auch nicht den härtesten, aber ich habe einen Sonderpreis sozusagen für den schönsten Freischuss.
Ja, okay. Ja. Okay.
Dafür wollte ich mich mal eben abfeiern. Und der Sonderpreis war eine
Tasse?
Thermoskanne, sagt man, glaube ich. Ja.
Ach.
Ja,
wer hatte den meisten Spin von den Kollegen?
Der geschätzte Kollege von der Stuttgarter Zeitung. Akku-Seliger, der hat auch eine Thermoskanne gekriegt.
und der dritte?
Gab keinen.
Ach, gab keinen drin.
Gab nur zwei.
Seid nur ihr zwei angetreten und jeder ist mit der Thermoskanne nach Hause gegangen. Sehr gut.
Genau. Dann wurde es auch dunkel.
Ja. Wir müssen jetzt auch Schluss machen.
Genau, jetzt auch Schluss. Ja. Jetzt muss ich einmal husten, entschuldige bitte.
Ja.
Nein, und dann ging es jetzt mal die Selbstbeweihräucherung auf Seite. Ging es natürlich auch viel um Katar, und es waren auch Leute von der FIFA zugeschaltet. Und jetzt komme ich mit den exklusiven News, die für dich, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig sein werden, weil du ja auch, wie wir alle wissen, vor Ort sein wirst im schönen Doha.
Ja.
Und es wurde unter anderem das Media Center vorgestellt, wo wir uns ja dann auch logischerweise das ein oder andere Mal bewegen werden. Und überraschenderweise geht der Scheich da neue Wege.
Ja.
Und hat unter anderem Kinosäle eingerichtet, wo man dann, ich glaube, auf 8 verschiedenen Leinwänden die Spiele verfolgen kann, die man nicht im Stadion verfolgt, und dann halt auch mit so Taktik-Feeds und Spezialkamera, die auf einen Spieler gerichtet ist und so weiter.
Ja.
Was ich schon relativ spektakulär fand. Aber es kommt noch besser. In dem Media Center kannst du dich neuerdings auch, kannst du zum Friseur gehen.
Ja.
Oder deine Wäsche machen lassen.
Das klingt doch nach einem Plan.
Oder? Also, ja. Ich sag mal so, der Scheich lässt sich nicht lumpen und wird, glaube ich, alles dafür tun, dass es ihm die angereiste Journalie auch mundgerecht serviert.
Ja.
Also ich glaube, das wird erst der Anfang sein. Ich habe da mit Kollegen gesprochen, die schon bei anderen Veranstaltungen, unter anderem der Handball-WM, da waren. Also die versuchen dich wirklich hart zu kaufen, würde ich mal sagen. Also die sprachen von iPads, die dort an jedem
Platz hinterlegt
war. Verschenkt werden.
Ja, verschenkt werden. Ja. Und Kugelschreiber, die irgendwie 80 Euro gekostet haben. Ja, also ich glaube, da darfst du dich, nimm einen zweiten Koffer mit, Wolf, für die, damit du das.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich da so viel, also du redest vom IBC oder redest vom WM Medien Center, vom IBC? Okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich da so sehr viel aufhalten werde.
Ja, du wahrscheinlich wieder nicht. Ihr in eurer TV-Blase da.
Das ist ja, also, ich hab ja zu tun. Also ich brauche jetzt das Mediencenter, brauche ich jetzt nicht. Ich brauche ein Telefon und brauche einen Rechner. Und vielleicht kann ich zwischendurch mal einen treffen oder so. Und das, ja, also.
Aber da
vielleicht.
Sind ja zum Beispiel auch die Pressekonferenzen diesmal.
Im IBC.
Also ja. Es gibt ja einmal das bei der Nationalmannschaft, ne?
Ja.
Da wird es tägliche DFB-Pressekonferenzen geben und dann gibt es ja die Matchday.
Im IBC.
Die ist im du hast IBC gesagt, ne? Die ist ja. MMC.
MMC.
Also im Media Center in Doha werden alle Matchday nicht im Stadion, weil das Training, das ist auch das erste Mal so, um die Plätze zu schützen, zu schonen,
ja.
Werden die Abschlusstrainings nicht in den Spielorten, wie es ja sonst sogar vorgeschrieben war, gemacht, sondern jede Mannschaft für sich in seinem Trainingsground, den sie sonst zur Verfügung haben. Und dementsprechend sind die PKs auch nicht im Stadion, sondern im Media Center.
Okay.
Ja. Siehst du, habe ich dir schon wieder was beigebracht.
Ja,
ne?
Ja, ist gut.
Also wenn du deine Wäsche machen willst, wenn du zum Friseur willst, kannst du alles in einem Abwasch, im wahrsten Sinne des Wortes, durchführen. Das sind doch gute Nachrichten,
oder? Das sind gute Nachrichten, das kann man nicht anders sagen.
Und wir haben natürlich auch nachgefragt, also Kollegen von deiner Zunft, sage ich mal, nämlich des Bewegtbildes wurde auch nachgefragt, weil da gab es ja innerhalb dieser Woche die Meldungen, dass dort gewisse Vorkehrungen getroffen werden, damit du nicht an Orten filmst, wo du nicht filmen sollst. Also der Scheich schaut da ja offenbar sehr genau hin.
Ja, du darfst nicht in Privatwohnungen, gell, und so.
Genau. Ja. Es hat aber die FIFA gestern alles dementiert. Es war alles Humbug und der Scheich sah sehr entspannt und wir müssen uns keine Sorgen machen. So, von daher.
Gut. Also, freu ich mach mir jetzt erstmal keine Sorgen. Gut, machen wir uns erstmal keine Sorgen. Wenn die das sagen, mache ich mir erstmal keine Sorgen.
So, ist auch klar. Auch die gute Nachricht wollte ich dir ja. bringen. Okay. Was zum Thema Katar vielleicht noch ganz gut passt. Es sind so die, ich nenne es mal Vorkommnisse, die Auszeichnungen rund um den Ballon d'Or. Da hatte ja auch das eine oder andere wieder ein Geschmäckle, oder?
Ich kann das alles nicht so richtig ernst nehmen.
Danke.
Es ist irgendwie schräg. Und vielleicht muss man sich auch dann einfach davon lösen. Und ich bin ja froh, dass Benzema.
Das ernst zu nehmen?
Ja, also ich sag mal so, dass ich sage, ich gehe ja sowieso durchs Leben und sage, am Ende ist es nur Fußball, ne? Lass es nicht wichtiger sein als unbedingt notwendig. Aber also, wenn ich mit einer gewissen Ernsthaftigkeit drauf blicke, dann mache ich ja fast drei Kreuze, dass sie Benzema den Titel gegeben haben.
Sido habe ich gedacht.
Was? Ja, mich hätte es auch nicht gewundert, wenn sie gesagt hätten, es ist wieder Lionel Messi. Weil er noch spielt. So, und wie das geht, dass Manchester City die beste Mannschaft Europas sein soll und aber nicht die Champions League gewinnt, es ist mir unbegreiflich.
Darf ich dir das kurz erklären?
Ja.
Ich bin ja wie immer bestens vorbereitet.
Ja, natürlich.
Es ging ja dabei um den Gesamtverein.
Ja.
Und unter anderem waren die
Kriterien. Ja, auch die Mädels, ja.
Genau. Und jetzt kommt's, die Mädels zählten auch mit rein. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht, mal nachzuschauen, was die Mädels gemacht haben. Und die sind in der Champions League Quali rausgeflogen.
Ja.
Und sind, glaube ich, in ihrer Liga Dritter geworden.
Also knapp den Titel verpasst auch alle. Es ist wirklich, es nervt mich einfach nur noch.
Ja.
Das, also,
Ja, du führst das ganze Ding halt ad absurdum, ne? Weil, wie du sagst,
total. Und es ist ja auch für alle, es ist für alle nachvollziehbar. Also es ist für alle nachvollziehbar. Alle werden nachvollziehbar an der Nase herumgeführt.
Genau. Dann jeder kriegt's mit.
Verzichte doch auf die Shortlist und sagt, komm, wir haben gewählt. Alle haben gewählt. Und das ist die Wahl. Fertig.
Alle Scheichs haben gewählt.
Nein, da hat alle Scheichs oder wer auch immer. Das, also, das, ich, also die, die, diese Einzelauszeichnung für Benzema, der war ja nun wirklich aufrichtig ergriffen. Und dann war die Mutter noch auf der Bühne, was ich gesehen habe. Und das war, und er hat ja auch nachher gesagt, dass, das ist ein Moment, auf den er lange hingearbeitet hat. Und jetzt ist er auch 35, das heißt, die Karriere wird nicht noch 20 Jahre gehen. Also womöglich ist es sein einziger Ballon d'Or und bleibt sein einziger Ballon d'Or. Aber das war für mich, also das hatte eine gewisse Transparenz, ja, in Wahrheit, ja.
Würde ich unterschreiben, ja.
Aber auch dann Nachwuchsspieler. Also,
Gavi, ne?
Gavi. Ja, das ist wirklich ein super Spieler. Aber ich frage mich dann schon, also hat man, welche Kriterien werden da herangeführt?
Ja.
Gibt es überhaupt Kriterien? Also wird es an irgendwas gemessen?
Aber sind am Ende, sorry Wolf, das sind die gleichen Kriterien wahrscheinlich, unter denen eine WM nach Katar vergeben.
So ist es. Deshalb, sag mir, wer es ist und ich nehme es zur Kenntnis.
Ja, das wird sich, glaube ich, Bellingham oder auch Musiala vielleicht auch gedacht haben, möglicherweise.
Ja.
Also es ist irgendwie, finde ich es schade, weil es wird ja doch mal ein Riesenbohai gemacht um diese ganze Veranstaltung. Und
die Frage ist ja, gehst du es mit? Also gehst du dem Bohai mit?
Ja.
Das ist jetzt nicht... Also
aber persönlich oder als Medien? Ne?
Ja, mich holt es jetzt nicht ab. Ich muss
ja, aber
ihr
habt ja auch riesengroß drüber berichtet.
Ja, aber ich persönlich muss mich ja jetzt nicht damit beschäftigen.
Das also, meine ich, das ist der Unterschied.
Ich sage, für mich reicht's, wenn ich weiß, wer es ist. Und dann mache ich mir zwei, drei Gedanken und dann sage ich, hier, Ballon d'Or.
Leg dich gehabt.
Bitte, super. Manchester City, beste Mannschaft der Welt. Alles klar. Ist ja jetzt gewählt worden, also ausgezeichnet worden.
Wollte ich sagen. Das können die sich jetzt auf den Briefkopf schreiben. Das ist so, definitiv. Und sich ein
Ei drauf
backen. Bast freuen. Ja, genau. Ja, also wirklich, sind wir uns, glaube ich, einig. Eine Veranstaltung, die ist in der Form irgendwie nicht so richtig braucht. Oder die
aber die hat ja mit der FIFA nichts zu tun, ne? Das ist ja nein. France Football.
Nein,
ne?
Ja. Richtig.
Das, also weil du ja gerade die Parallele zur WM-Vergabe gezogen hast.
Ja, ich habe bitte nicht jedes Wort auf die Goldene und so weiter. Ne?
Ja, ja, gut. Nein, also ich wollte es nur nochmal richtig stellen, weil
es gibt ja mittlerweile
sonst gibt's wieder Post.
Es gibt ja mittlerweile auch verschiedenste Ballon d'Ors oder Weltfußballer Auszeichnungen. Das kommt ja noch immer erschwerend hinzu. Also
ja.
Auch da blickt man ja.
Du, irgendwann wird es so wie beim Boxen. Da gibt es einfach vier Weltverbände und dann gibt es vier Weltmeister und dann gibt es bei den vier Weltmeistern noch einen Super-Champion.
Der Tag wird kommen.
Ja, es ist so, haben sie es beim Boxen auch geschafft. Ja.
Ich habe auch gewählt, Wolf, in dieser Woche.
Ja.
Hallo?
Ja, ich bin da, ich höre dir zu.
Ich bin...
Kommt die nächste Überraschung, jetzt wahrscheinlich.
Na, Überraschung. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich bin ja in dieser Jury der Hall of Fame des deutschen Fußballs.
Ja.
Große Ehre, da dabei zu sein, die vom Deutschen Fußballmuseum ja initiiert wurde. Und wo wir ja jedes Jahr Neuzugänge wählen. Falls du dich da an letztes Jahr erinnert hast, da war es, glaube ich, Horst Eckel haben wir reingewählt, Miro Klose. Ich weiß nicht mehr, wer der Dritte war. Und da war jetzt am Dienstag auch wieder die Jury-Sitzung.
Ja.
Sehr intensiv wieder. Das ist wirklich immer eine wahre Freude. Du hast vorhin gesagt, das ist zwar nur Fußball, aber da merkst du dann wieder, wie geil auch Fußball ist, weil da sitzen 30, ich würde mal sagen, gut bezahlte Journalistinnen und Journalisten in der Blüte ihres Lebens
ja.
Und diskutieren 2,5 Stunden darüber, ob er Philipp Lahm oder eher Guido Buchwald oder eher Karl-Heinz Förster in die Hall of Fame aufgenommen werden.
Und dann haben wir gesagt, alle drei kommen.
Nee, und es haben alle gute Argumente, weißt du? Also es wird wirklich, manchmal zwischendurch haue ich dann auch mal mit dem Kopf auf den Tisch, weil ich denke, das gibt's doch jetzt nicht, dass jetzt der 17. Kollege auch nochmal irgendwie vorbringen muss, warum er Ike Hässler besser findet als Pierre Lebarski. Mhm. Aber es hat ja alles seine Berechtigung. Und ich finde, wenn du eben so eine Auszeichnung machst, deshalb kam ich jetzt gerade auch vom Ballon d'Or zur Hall of Fame. Das ist ja eine Wahl, wo dann am Ende sich wirklich 30 Journalisten die Mühe machen, die Zeit nehmen, ihre Argumente darzulegen, und am Ende gibt es eine demokratische Abstimmung und danach wird entschieden. Und das finde ich, so muss es sein. Oder? Also wenn du sowas machst, das ist ja am Ende, ist es ja auch eine Spielerei, aber es ist für die Spieler schon eine große Nummer, wenn du
natürlich
in der Hall of Fame des deutschen Fußballs bist.
Total. Ja.
Und da finde ich, ist es dann maximal transparent und demokratisch, so wie wir es halt lösen.
Ja. Und die nicht gewählt wurden, haben gesagt, aber welche Volksgrinsen haben denn hier gewählt? Also das kann doch nicht sein. Guck mal, was ich mir für Meriten erworben habe rund um den deutschen Fußball.
Würdest du jetzt, wenn ich dir sage, wir dürfen noch nicht verraten, wer es ist.
Ach so, okay.
Weil morgen 18 Uhr ist, es endet erst die Sperrfrist. Aber ich kann dir ja mal, so, das habe ich mir exklusiv auch für diesen Podcast geben lassen. Ich kann die Shortlist hier zum Besten geben und du kannst sagen, wen du gewählt hast.
Ja.
Also es geben einen in der Abwehr, einen aus fünf, einen im Mittelfeld und einen im Sturm.
Ja.
Abwehr standen auf der Shortlist am Ende Manni Kals, Karl-Heinz Förster, Guido Buchwald, Katsche Schwarzenbeck und Philipp Lahm.
Oh Gott.
Ja, oh Gott. Oh
Gott, ey,
ja, das ist nicht ganz so einfach.
Ja, ich bin froh, dass ich nicht in so einem Gremium sitze.
Ich könnte mir dich da sehr gut vorstellen. Ich glaube, dass du auch deine Argumente formulieren
würdest. Es gibt gute Argumente für alle. Das, ja, also vielleicht, weil die Erinnerung noch warm ist, würde ich da so in Richtung Philipp Lahm, ganz Hamburg schreit auf, in Richtung Philipp Lahm gehen, wobei ich auch noch sehr gute Erinnerungen an Guido Diego Buchwald bei der WM 90 habe. Wer war Katsche Schwarzenbeck, du lieber Gott, ja, klar.
Klar, ja, klar.
Ja, klar.
Franz Beckenbauer wüsste, wen er wählen würde, wahrscheinlich.
Ja, klar.
Ja.
Okay.
Im Mittelfeld war die Shortlist am Ende Bernd Schuster, Jürgen Grabowski, Pierre Lebarski, Rainer Bonhoff, Thomas Hässler.
Also da würde ich auf Pierre Lebarski gehen, einfach weil es der Hero meiner Kindheit
war. Weil du verliebt warst.
Also da kann ich gar nicht anders entscheiden.
Aber ich sag mal so als Beispiel, ne, da wurde dann ewig darüber diskutiert, so ist das jetzt mit Grabowski, dass er verstorben ist, leider ist das jetzt, spricht das eher dafür, ne, so jemanden reinzunehmen, um auch diesen Legendenstatus, oder eher dagegen, weil man sagt, so, der kann ja leider dann auch den Preis nicht mehr abholen, sozusagen. Bei Bernd Schuster wurde argumentiert, dass er natürlich eine unrühmliche Karriere in der Nationalmannschaft hatte und da ja auch bei diesem Prämienstreit, den es damals gab und so, einer der Leader war. Also solche Argumente zählen dann da ja auch mit rein.
Abseits, ne? Da kriegst du die alten Sünden nochmal um die Ohren.
Absolut, absolut. Okay. Ja. Also um da vielleicht auch nochmal so einen Einblick zu geben. Und vorne waren es dann, waren auf der Shortlist Horst Rubesch, Jürgen Sparwasser, DDR zählt natürlich auch mit rein, Jupp Heynckes, Kalle Rummenigge und Ulf Kirsten. Auch nicht ganz einfach, ne?
Nee, das ist genauso schwierig.
Und es ist, glaube ich, ja schon der vierte oder fünfte Wahlgang. Das heißt, es sind ja auch schon x Legenden drin. Wir haben uns dann wirklich...
Also drei werden es dann am Ende, oder?
Genau, in diesem Jahr sind es drei. Ich glaube, letztes Jahr war noch ein Torwart und ein Trainer dabei.
Ja.
Das ist immer individuell, wird das festgelegt. Nächstes Jahr sind, glaube ich, auch dann wieder die Frauen dran.
Ja.
Das findet auch immer im Wechsel statt. In dem Fall war es jetzt ein Abwehrspieler, ein Mittelfeldspieler, ein Stürmer.
Ach, alle Namen, wenn man alle Namen hört, ne, da wird es einem so wohlig. Es wird einem so wohlig. Und weil wir ja mit dem DFB-Pokal eingestiegen sind, ne, das, ich mag diesen Wettbewerb. Ich mag den wirklich, weil das es ist Jahr. Ja, weil es ist so puristisch. Ich habe in der Konferenz übertragen Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Frankfurt, ne? Und ich habe mit mir gerungen, ob ich nicht mal wieder auf die Waldau soll und da vor Ort ein Spiel übertragen soll. Wann werden die zurückkehren in einem bezahlten Fußball oder in der Liga, mit der ich zu tun habe? Es ging dann zeitlich einfach nicht. Deshalb habe ich eine Konferenz aus München gemacht. Aber das war einfach schön. Das sind 10.000 Leute. Ich bin bei den Stuttgarter Kickers. Ich bin ja im Ländle, habe ich ja meine Schulzeit verbracht. Da waren die Stuttgarter Kickers.
Kurze Schulzeit.
Ja, das war ja nicht lang. Ich habe ja 3 Klassen übersprungen und dann haben sie mir das Zeugnis gegeben und gesagt, verschwinde. Und jetzt verpiss
dich. Und dann bist du DJ geworden.
Ja. Nein, also das... Also die Stuttgarter Kickers, die waren in Stuttgart eine große Nummer. Ich habe das noch miterlebt, als es da Stadtderbys gab. Ich habe das erlebt, wo die Kickers erstklassig waren.
Die
große Zeit von Axel Dünwald Metzler. Ja.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnern kannst.
Natürlich.
Wo das eine Talentschmiede war, die Kickers. Ja, also Freddy kommt daher, Freddy Bobisch, Klinsmann, der Walter Kelch, also alles Namen, die vielleicht sagt, also Walter Kelch, sagt er dir noch was, der Name?
Ja, natürlich. Ja, wirklich.
Also das war, die haben dann, sind dann teilweise, also ich habe die Kickers auch im damals noch Neckarstadion, habe ich die spielen sehen, habe ich die Bundesliga spielen sehen. Ja, das ist so.
Und jetzt kommt halt im Pokal, kommt das, diese Erinnerung dann hoch.
Ne? Und dann waren die irgendwann zweitklassig und sind dann irgendwie aus dem bundesweiten Blickfeld verschwunden. Und ich gucke immer mal mit einem halben Auge, was machen die Kickers und wer trainiert da gerade und wer spielt da gerade. Und das Stadion war zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder ausverkauft. Das sind halt 11.000 und dann lese ich, wie die Kartenvergabe, wie sie es so kompliziert gemacht haben, wie es nur irgend geht, aber sie wollten halt einfach, dass die blaue Familie halt in kompletter Stärke antreten kann. Also Dauerkarteninhaber, Vereinsmitglieder, Fanclubs, so, und die durften dann alle noch jemanden mitbringen, so dass du halt die Grundstimmung hattest. Und so stellte sich das auch dar. Und da hat ein Fünftligist, hat einfach das Herz auf den Platz gelassen. Die Eintracht hat super routiniert und dann am Ende auch verdient, gewonnen. Aber das hat Spaß gemacht. Und jetzt Hannover 96, 49.000. Und die waren überzeugt, da sind sie ins Stadion gegangen, in voller Überzeugung, heute passiert eine Pokalsensation. Und so war das Ding auch ausgerichtet. Und dann regnet es zwischendurch mal Eiswürfel und die sind aber dran geblieben. Das holt immer so nostalgische Gefühle in mir hervor.
Frage nach in Darmstadt, ne?
Darmstadt, genau. Ja. Darmstadt gegen Gladbach. Brutal. Brutal. Ja. Brutal. Das ist schön.
Mit Elfmeterschießen, also, Und ich kann es auch noch wieder betonen, ich glaube, ich habe das ebenfalls im letzten Jahr an gleicher Stelle gesagt, als es, weil das Pokalspiel 5-0 Gladbach gegen Bayern war, was ich wohltuend finde, das ist aber, ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht, nicht den VAR zu haben. Das gibt mir irgendwie auch, das trägt zu diesem wohligen Gefühl, was du gerade sehr schön beschrieben hast, trägt das bei mir auch bei.
Wir hatten gestern eine Situation, Hannover gegen Dortmund, da war die Nummer mit Hummels. Ne? Hummels war letzter Mann, Stürmer kreuzt und Hummels versucht alles, nur keine aktive Bewegung zum Stürmer zu machen. Jablonski sieht die Situation und sagt, kein Foul, keine Notbremse, kein Platzverweis. Also Minuten später bei Adeyemi ist es anders, aber lass uns mal bei der Hummels-Nummer bleiben. Und ich sag dir, was unter Videobeweisaufsicht passiert wäre.
Der hätte sich, da hätte sich der Videoassistent in Köln, also Jablonski nimmt das wahr und es war für mich total nachvollziehbar. Der Stürmer, der Kreuz, versucht alles, um Kontakt herzustellen. Hummels versucht alles, um wegzubleiben und trotzdem weiter Druck aufzuüben auf den Stürmer. Stürmer geht zu Boden. Tendenz eher nix. So, dann guckst du die Zeitlupe an, da sagst du, na, war da ein Kontakt? Dann guckst du dir noch eine Zeitlupe an. Ja, erwischt ihn oben, erwischt er ihn leicht und wir sind natürlich bei vollem Tempo. Und zu dem Zeitpunkt hat der Videoassistent sich ja schon 4-5 Zeitlupen reingepfiffen und sagt dann zum Hauptschiedsrichter, guck's dir nochmal an. Da sind, also ist eine Minute oder 1,30 ist vergangen und möglicherweise entscheidet dann der Hauptschiedsrichter nach Ansicht der Bilder 2 Minuten später, naja, es hat einen Kontakt gegeben, vielleicht wäre es doch besser oder es wäre wahrscheinlich doch besser, den zu geben.
Wäre das jetzt mal einmal unterbrochen?
Was ich präferieren würde, fand ich es in dem Fall total okay, das weiterlaufen zu lassen. Weißt du, vielleicht hätte auch der Videoassistent gesagt, alles richtig, lass weiterlaufen. Aber ich glaube, in der Phase hätte er schon sehr kritisch auf Kontakt geguckt.
Also dein Gefühl sagt, es hätte
der Es hätte Videoassistenten gegeben, die gesagt hätten, guck's dir nochmal an. Ja.
Und es hätte Schiedsrichter gegeben, die gesagt hätten, faul und Platzverweis.
Absolut. Und, ja. Und so in der Situation, also ich als neutraler Beobachter war vollkommen fein damit. Also ich war vollkommen fein mit der Entscheidung, weil ich fand, für mich war es nachvollziehbar und für mich war es eigentlich zu wenig.
Aber dass der Hannoveraner dann möglicherweise jetzt natürlich...
Klar, die haben dann auch Sven Jablonski mit Schirmen aus dem Stadion geleitet. Und ich fand, der hat das tadellos gemacht. Also der war mit den Entscheidungen, die waren alle für mich nachvollziehbar und ich war d'accord. Und trotzdem gibt es Situationen, wo der Videoschiedsrichter halt hilft. Ja, weil er einfach eine klare Wahrnehmungsstörung eines Unparteiischen korrigiert.
Mit Sicherheit richtig. Trotzdem sage ich als Konsument, als Zuschauer, als Fußballinteressierter, wohltuend, es ging ja, du hast das Wort Wohlfühl, wohlig ja gesagt, im Zusammenhang mit der Atmosphäre im DFB-Pokal. Bei mir trägt das dazu bei, dass ich die Spiele vielleicht noch einen Ticken lieber gucke, weil du eben diese ewig langen 47-mal VAR-Pausen einfach nicht hast. Und wenn ein Tor fällt, dann kannst du dich halt auch freuen oder ärgern und musst nicht noch irgendwie 8 Minuten abwarten. Ich finde es einfach, ich habe das schon 1000-mal gesagt wahrscheinlich, aber ich finde es besser. So wie es, also ich ja. würde es mir wünschen. Und das ist schön, dass es im Pokal eben dann nicht der Fall ist.
Zumindest in den ersten Runden, ne?
Ja, zumindest in den ersten Runden. Wo dann ja auch noch eben die Amateurclubs dabei sind. Ich würde am Ende, Wolf, noch gerne einen TV-Tipp abgeben.
Wir haben ja
öfter schon über, du kommst immer wieder mal, wenn du was Cooles gesehen hast, oder wir haben diverse Dokus schon durchbesprochen hier auch. Aktuell gucke ich bei Amazon Prime Arsenal, All or Nothing.
Okay.
Und ich muss sagen, bei allen All or Nothing Dokus, ich weiß nicht, wie viele du gesehen hast, ist es mit Abstand, finde ich, mit Abstand die beste.
Okay.
Ja. Und darauf wollte ich eigentlich, neben dem, dass ich euch natürlich alle diesen Tipp noch geben will, hinaus, wer mich unfassbar beeindruckt, ist
Arteta.
Ja. Also selten einen Trainer gesehen, eben auch, was man so mitbekommt, einerseits ob seines Jobs, andererseits von Spielern hört und so weiter. Und mit Kanichaka habe ich ja immer noch einen recht guten Draht. Der hat mir schon öfter auch vorgeschwärmt von Arteta und ich konnte das immer nicht so richtig fassen.
Ja.
Und jetzt habe ich das mal, du kriegst da ja schon relativ viel mit, wenn sie dich nah reinlassen. Und das ist in dem Fall wirklich so, dass du viele Ansprachen von ihm siehst, dass du viel den Umgang mit den Spielern mitbekommst, auch dann die Vorbereitung mit seinem Staff auf die Spiele, Nachbereitung und so weiter und so weiter. Und ich bin wirklich, also seitdem bin ich absoluter Arteta-Fan. Also
okay.
Auch ja. So die Ansprachen, die Motivationsansprachen in der Kabine, was er sich einfallen lässt fürs Training und so. Überragend.
Okay.
Ja.
Nehme ich auf.
Ja.
Setz ich hiermit auf die Liste.
Ja. Und ihr alle auch. Bitte. Wolf, wir sind schon drüber. Wo bist du am Wochenende?
Gladbach. Oh. Gladbach-Frankfurt.
Bei meiner
tolles Alten. Ding, weil wir über Nostalgie gesprochen
haben. Richtig.
Das ist.
Spiel nur leider nicht am Bökeberg.
Ja. Ja, aber wichtiges Spiel für beide. Anschluss erste vier. Jetzt gerade nach dem Aus von Gladbach kommt ja noch dazu, dass das Ding richtig teuer war durch die Verletzungen. Sommer-Hofmann.
Ja. Beide zum Glück nicht WM, wahrscheinlich kein WM aus bei beiden. War gestern parallel gab es die, also Bierhoff hat mit Hofmann quasi telefoniert, während wir in der
während du Freistöße geschossen hast.
Während ich Freistöße geschossen habe. Und da hat uns da vorab schon gesagt, so zum Glück leichte Entwarnung, WM wohl nicht in Gefahr, aber wie du sagst, für Gladbach natürlich zwei absolute Schlüsselspieler, die jetzt zumindest mal ein paar Wochen weg sind, ne?
Ja. Und Itakura fällt noch aus, nach wie vor. Und Neuhaus ist noch immer nicht dabei. Also, Farke wird ein bisschen improvisieren müssen. Aber der baut ja jetzt auch ein bisschen was auf. Also, es ist schon, die Situation ist tatsächlich herausfordernd. Und Frankfurt marschiert. Wohin und wie lange und wie weit, werden wir sehen. Ein Wegweiserspiel am kommenden Samstag. Wenn Sie mögen, ab 17.30 Uhr.
Und in der nächsten Woche auch wieder in diesem Podcast sicherlich ein Thema. Bis dahin, bleibt gesund. Ich werde mich hier wieder ins Getümmel stürzen
wollen. Ja, machen wir. Ab zur Spielmacherkonferenz.
An Manuel Baum und Konsorten.
Jawohl.
Werde ich ausrichten. Und ansonsten, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und wir hören uns nächste Woche.
Sportlich bleiben, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Don't stop.